Und wir finden am äußeren Rand, dass allein 141 Familien Aktienvermögen im Wert von 186 ja. Milliarden Euro halten. Das ist die Hälfte des Aktienvermögens.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Carmen.
Hallo Matthias.
Zu Gast ist Carmen Giovannazzi. Sie ist politische Ökonomin und seit kurzem Leiterin des Primärverlags, wo Jacobin und Surplus erscheinen. Heute ist sie hier allerdings als Wissenschaftlerin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Frage, wie Eigentum, Macht und Kapitalmärkte das Handeln von Unternehmen prägen. Und wir wollen heute unter anderem über ihre Studie Unternehmensvermögen in Deutschland zur Rolle börsennotierter Familienunternehmen sprechen, die sie zusammen mit Vincent Victor verfasst hat. Sogenannte Familienunternehmen werden ja im politischen Diskurs immer wieder angerufen. Dabei verstecken sich dahinter oft riesige Konzerne, die in Deutschland zur extremen Vermögenskonzentration beitragen und auch eben zur Ungleichheit. Vielleicht aber erstmal ganz grundsätzlich, Carmen. Du hast dich ja in deiner Forschung generell mit dem deutschen Unternehmenssektor befasst. Warum ist der für dich so interessant gewesen?
Ja, erstmal danke für die Einladung, Matthias. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mich damit befasst aus mehreren Gründen. Also ein ganz persönlicher ist, dass ich aus der Makroökonomie komme. Ich habe mich viel mit Wirtschaftspolitik beschäftigt und mich irgendwie dann doch immer gefragt, wie schaut's eigentlich in den Unternehmen aus? Und dann kann man, wenn man über Wirtschaften per se nachdenkt, ja, über ökonomische Einheiten, soziale Einheiten im Kapitalismus und der ja gesellschaftlichen Struktur, kann man in Unternehmen so eine Art Brennglas feststellen, ja, weil da eigentlich sozusagen die Machtkämpfe ebenso stattfinden, wie wir sie dann auf der Makroebene sehen, ja. Also wenn ich Aktionärinnen habe, Managerinnen, Arbeitnehmerinnen schaue, was bekommen die zum Beispiel für Einkommen, dann sehe ich das natürlich auf der Makroebene in der Einkommens- und Vermögensverteilung beispielsweise. Und ich fand es total spannend, wirklich da reinzuschauen und zu sehen, ja, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen? Wie hat sich das verändert in den, ja, vor allem 2000er Jahre hatte ich mir angeschaut in Deutschland. Und wie wirtschaften wir eigentlich?
Und wie sind Unternehmen sozusagen strukturiert? Wer bestimmt da? Das ist ja was du dir angeguckt hast. Ich meine, vielleicht mal ganz offen gefragt, die deutsche Unternehmerlandschaft, was zeichnet die denn aus? Wer besitzt denn die großen Unternehmen?
Genau, also die deutsche Unternehmerlandschaft, die ist ja gemeinhin bekannt für ja ihre Tradition, kleine und mittlere Unternehmen, KMUs, den Mittelstand, ja, fleißiges, ehrliches Arbeiten, der ehrbare Kaufmann, eine Figur, die häufig gerne benutzt wird. Und das Spannende ist natürlich, in Deutschland sind 99% der Unternehmen KMUs, also das bedeutet Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten.
Kleine und mittlere Unternehmen.
Genau. Und dann gibt es sozusagen eine mittlere Größe, das sind nicht börsennotierte private Unternehmen, die sind in Deutschland auch total relevant. Über die wissen wir leider ein bisschen zu wenig aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit. Aber ja, das ist so ein Schraubenherstellern weltweit bekannt. Das sind auch die Hidden Champions. Ja, also die Weltmarktspitzen Produkte herstellen, Märkte durchdringen. Und dann gibt es am oberen Ende kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und das sind in Deutschland gar nicht so viele. Das sind so ungefähr 500. Die sind börsennotiert, die sind handelbar am Markt. Und verfolgen größtenteils eben auch eine internationale Ausrichtung. Der Trend ist allerdings auch sinkend sogar mit Blick auf die Kapitalmarktorientierung, ja.
Und jetzt habt ihr euch ja gerade in eurer Studie die börsennotierten Familienunternehmen angeschaut. Was ist denn so besonders an denen eigentlich?
Vielleicht nochmal zu dieser Struktur. Also in Deutschland ist ja auch bekannt, wir sind irgendwie bekannt für Fertigung, industrielle Produktion etc. Und das ist bei den Familienunternehmen auch besonders relevant. Und in Deutschland ist, man kann, wie ich vorhin sagte, KMU, Mittelstand und so weiter, die sind und werden teilweise in der Literatur bereits mit Familienunternehmen gleichgesetzt. Ja, da muss man ein bisschen schauen, wie man das definiert. Der wichtigste Marker ist, dass man irgendwie eine Sperrminorität haben muss, also Eigentum an einem Unternehmen besitzen von mindestens 25% bei Börsennotierten zum Beispiel.
Als Familien. So.
Als Familie, ja. Genau. Und oder über Stiftungen etc. Da gibt es ja diverse auch Vehikel. Aber das ist so die Baseline. Und dann kann man sagen, okay, ist vielleicht noch ein Familienmitglied im Aufsichtsrat, ist ein Familienmitglied im Management. Mhm. Genau, also das wären so definitorisch die relevanten Punkte. Und wir haben uns das angeschaut für die börsennotierten Unternehmen, weil dieser Ruf, Familienorientierung irgendwie auch so klingt, als sei das irgendwie so klein und schützenswert und ein zartes Pflänzchen, auf das man gut aufpassen muss. Ja. Wir sehen aber auch in den börsennotierten Unternehmen, dass da, also in unserem Sample, das war im Jahr 2017, 43% der Unternehmen Familienunternehmen sind, nach dieser 25%-Definition. Und das ist ganz schön viel, ja. Und ein Grund, auch diese Studie zu machen, war für uns, ja, also irgendwie ist in der öffentlichen Wahrnehmung, wird das nicht so gehandelt, ja, dass das wirklich profitorientierte globale Konzerne sind. Ja, genau.
Es gibt ja auch die Stiftung Familienunternehmen und ich habe da einen Beitrag von Panorama gesehen aus diesem Jahr, wo da auch die Leute befragt werden, ja, was stellen sie sich denn vor unter einem Familienunternehmen? Und alle denken dann tatsächlich an Bäckereien oder ne, kleine Betriebe und so weiter. Aber es verbergen sich dahinter eben diese riesigen Player und die haben auch eine große Lobby. Also sozusagen, da können wir ja erstmal sagen, gut, ist nicht so schlimm.
Ja, da kann man sagen, in einer Demokratie wie in Deutschland ist Lobbyismus irgendwie normales Gebaren, ja, das gehört dazu. Aber bei der Stiftung Familienunternehmen ist es schon so, dass sie finanziert werden über die größten, reichsten Unternehmen. Und das hat natürlich Einfluss und die nehmen bewusst Einfluss auf Gesetzgebung, beispielsweise bei der Erbschaftssteuer. Also in vielen Gesetzgebungsverfahren und das ist ein kleiner interessanter Side-Note, aber nachdem wir unsere Studie veröffentlicht haben, habe ich auch ein ganz freundliches Paket bekommen von der Stiftung Familienunternehmen.
Das ist ja interessant, nicht wahr? Ja.
Mit toller Lektüre und einer netten Karte.
Okay.
Und ich habe mich gesehen gefühlt und mich darüber gefreut. Aber ich denke, das zeigt vielleicht, ja, wie weitreichend doch auch die Wirkweise und der Einfluss, die Einflussnahme auch ist. Ja, und das ist vielleicht auch deshalb wichtig, ja, wenn man demokratisch über Lobby spricht, dann das hat vielleicht was mit Waffengleichheit dann zu tun, ja. Weil auf der Gegenseite stehen natürlich wesentlich kleinere NGOs etc., die sich dann einsetzen für gerechtere Finanzmärkte und so weiter. Und das ist eben, das ist schon ein massives Ungleichgewicht, einfach wie der finanziellen Ausstattung nach und demnach eben auch dann der Einflussnahme.
Und jetzt vielleicht, um sich das nochmal klar zu machen, was das bedeutet. Also ihr schreibt ja in der Studie, dass das Unternehmensvermögen im Besitz deutscher Haushalte unterschätzt wird, ne, mit Blick auf die Familienunternehmen. Also was heißt es, wenn sozusagen, vielleicht kannst du auch mal ein paar Namen nennen, was sind denn so riesige Player, die Familienunternehmen sind? Was heißt das, wenn solche großen Unternehmen quasi so strukturiert sind?
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück zum Aufbau dieser Studie. Also wir schauen uns dort an, wie börsennotierte Unternehmen, ich sag mal, ticken. Ja? Wir wollen dort verstehen in der Studie, wie gehen die mit ihren Mitteln um, schütten die aus, behalten die ein, wie sind die Investitionen und so weiter. Und da sehen wir eben große Unterschiede zwischen den Familien- und den Nicht-Familienunternehmen. Also wir sehen bei den Familienunternehmen, dass sie wesentlich mehr Gewinne einbehalten als ausschütten, obwohl sie börsennotiert sind, ja, obwohl es quasi AktionärInnen gibt, die Druck ausüben, die Dividenden wollen, die Aktienrückkäufe wollen. Da scheint es was zu geben, ja, was das verhindert. Das ist das eine. Wir sehen auch, dass die Lohnquote im Schnitt geringer ist. Das heißt nicht, dass die weniger Löhne bezahlen, aber der Anteil der Löhne an der aggregierten Wertschöpfung dieser Unternehmen, also das sind VGR-Daten aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, der ist geringer. Und das kann auch mit Outsourcing oder so zu tun haben und auch dann wieder damit, dass das bei Industrien wie Maschinenbau oder so einfacher geht, als bei IT-Unternehmen. Und traditionell eben diese Familienunternehmen, die schon so lange die deutsche Geschichte prägen, also viele in der Industrialisierung gegründet wurden, das dann vollziehen, genau.
Und nenn mal so ein paar, also wer sind denn die Großen?
Genau, die Großen, und die gibt's auch schon lange, ist irgendwie Sartorius, Henkel, Beiersdorf, Merck, VW, Porsche, Genau, BMW. Ja.
Sind ja auch die großen Autokonzerne.
Das sind auch, genau. Die sind da auf jeden Fall präsent. Und was wir in der Studie sehen, also einerseits diese Mittelverwendung, da hatte ich ja jetzt gerade von der Ausschüttung und von den Löhnen gesprochen. Ganz relevant ist auch, dass sie eine höhere Ersparnis haben, im Schnitt zumindest, ja, gemessen an der aggregierten Wertschöpfung. Das heißt, mehr Gewinne werden auch letztlich dann einbehalten in den Unternehmen. Und das wiederum konzentriert die Unternehmensvermögen in diesen Händen. Und wir schauen uns an, wie die Aktienvermögen verteilt sind und wie viel dieser gesamten Aktienvermögen, die wir uns anschauen, einzelnen Familien zuzurechnen ist. Und wir finden am äußeren Rand, dass allein 141 Familien Aktienvermögen im Wert von 186 Milliarden Euro halten. Und das
ist gut die Hälfte des gesamten Aktienvermögens, habe ich gelesen.
Richtig, das ist die Hälfte des Aktienvermögens, was im Übrigen, weil du sprachst ja auch gerade von der Ermittlung, dieser Teil der Unternehmensvermögen, der ist gut abgebildet in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das liegt daran, dass man Aktien…
Also für die sozusagen nicht VWLer unter uns, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, wie kann man das einfach erklären sozusagen? Es ist ein…
Ja, das sind die großen, wichtigen Makrodaten über unsere Wirtschaft. Genau. Und die Aktienwerte, die kann man ja einfach tagesgenau bepreisen. Ja, ich weiß, wie viel ist mein Anteil an BMW oder VW oder wie auch immer wert. Aber bei Betriebsvermögen ist das nicht so. Und man muss sagen, wenn man Unternehmensvermögen als Ganzes anschaut, dann rechnen wir dazu eben diese Aktienvermögen, die konzentriert gehalten werden. Also mindestens 25%. Und Betriebsvermögen schauen wir uns in dem Fall nicht an. Und was du sprachst von dieser Unterbewertung, das liegt daran, dass die sozusagen einfach nicht so haargenau erfasst werden können. In der VGR gab es da mittlerweile eine Korrektur, muss man sagen. Aber davor wurde sehr hoch aufwendig immer hinzugeschätzt, ja, wie diese Vermögen sich verhalten. Beziehungsweise, also der Grund ist, ja, wenn du einen Bäckerladen hast und dann wissen wir jetzt nicht immer, wie viel ist dein Bäckerladen wert. Ja. Das wird erst relevant, wenn du den Bäckerladen verkaufen willst. Genau. Ja. Und das heißt, deshalb haben wir diese Werte nicht. Und durch diese vielen Schätzungsanfordernisse, sinkt dann halt die Verlässlichkeit. Aber man kann sagen, so im Groben, dass das gesamte Unternehmensvermögen bei 4 Billionen ungefähr liegt in Deutschland.
Und sozusagen, was heißt das jetzt für, wenn man das sich so anguckt, okay, das führt auf jeden Fall dazu, dass eine Vermögenskonzentration vielleicht bestärkt wird, im Gegensatz zu anderen Ländern, die vielleicht sozusagen anders, wo die Unternehmen ein bisschen anders strukturieren, darauf kommen wir noch. Und das, wenn ich euch richtig verstanden habe, führt das ja auch dazu, dass die Ungleichheit, die in Deutschland eh extrem hoch ist, ein Stück weit mit verstärkt wird. Würdest du das so unterschreiben?
Also man kann sagen, dass sozusagen die steigende Vermögensungleichheit, wir sind da bei einem Gini von 0,78 bis 0,83, je nach Zahl etc.
Also Gini-Koeffizient misst den Reichtum und wenn er bei 1 ist, dann heißt das sozusagen…
Einer hat alles, genau.
Und der ist jetzt bei?
Der ist jetzt irgendwie 0,8.
0,8, also relativ hoch. Ne? Für Deutschland ist es sozusagen, gibt es eine große Ungleichheit.
Ja. Und wiederhol noch mal bitte die
Frage. Die Frage war, was sozusagen das, was ihr euch angeguckt habt mit den börsennotierten Familienunternehmen, diese Vermögenskonzentration, die da stattfindet, wie die sich auf diese Ungleichheit auswirkt letztendlich.
Genau. Also in dem, ganz konkret, genau, bei Vermögen genau sind wir sehr ungleich. Und woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass die Vermögenstitel, die gehalten werden, so ungleiche Renditen abwerfen. Also man kann sagen, wenn man jetzt die deutsche Gesellschaft einmal so aufstellt, am Mikro vorbei am besten, dann die unteren 20% haben auf jeden Fall Schulden. Die unteren 50% haben keine wesentliche Vermögenswerte. Also die haben vielleicht Bausparverträge, vielleicht ein Auto und so weiter. Und dann gehen wir so weiter entlang dieser Reihe. 50. bis 80. Perzentil hat vor allem Immobilien. Immobilienpreise sind stark gestiegen. Ja, das heißt, die Kapitalgewinne können steigen. Oder die damit verbundenen Kapitalgewinne steigen. Und dann kommen die Betriebsvermögen. Und man kann eigentlich sehen, wenn man das so aufführt, also gibt es eine Studie von Schröder vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dann sieht man eben, je höher man kommt in der Verteilung, desto größer der Anteil der Betriebsvermögen. Und Betriebsvermögen, ja, wenn man jetzt von so einer durchschnittlichen Rendite von 8% jetzt ausgeht, dann sind das einfach, das ist ein wertvoller Vermögenswert. Wohingegen, ja, das Auto, was du hast, das verliert ja einfach nur an Wert. Und deshalb die Gründe für die zunehmende Vermögensungleichheit liegen vor allem darin, dass eben ja diejenigen, die Vermögenswerte haben, die im Wert steigen, dass die gestiegen sind sozusagen, wohingegen es bei den unteren stagniert ist.
So. Und wenn man jetzt, also vielleicht nochmal, da wir haben so ein bisschen schon darüber gesprochen, aber wenn man jetzt sagt, naja, es gibt sozusagen, sie tragen, wie du es gerade erklärt hast, zu dieser Ungleichheit ein Stück weit bei und gleichzeitig haben diese großen börsennotierten Familienunternehmen ja auch eine starke politische Lobby. Also wie wirkt sich diese gerade besondere Konstellation in Deutschland, dass die Familienunternehmen eben so präsent, so stark sind, auf die Politik aus? Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Ja, es gibt natürlich ein reges Interesse, würde ich sagen, progressive Besteuerung zu verhindern im weitesten Sinne. Und es gibt Sachen wie die Vermögenssteuer, die es ja eigentlich noch gibt, aber die ausgesetzt ist seit 97, unter anderem ausgesetzt eben wegen der Ungleichbehandlung verschiedener Vermögenswerte. Aber statt auf Wiedervorlage zu gehen, ist jetzt sozusagen eingestampft. Da ist es ganz klar, also Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände fordern eine Wiedereinführung und Arbeitgeberverbände sind eben dagegen, weil das ja vor allem irgendwie die Unternehmen trifft und ja auch die Stiftung Familienunternehmer, Unternehmen, die Familienunternehmer ähnliche Lobbyorganisationen sind dann natürlich dagegen. Was man aus wissenschaftlicher Sicht wirklich sagen muss, eine Vermögenssteuer wäre toll, weil sie genau dieses Problem auch lösen würde, was die Betriebsvermögen betrifft. Ne? Also man hatte wesentlich bessere Kenntnis auch über die Betriebsvermögen mit dieser Steuer. Und bei der Erbschaftssteuer ist es im Übrigen genauso. Wir vererben 200 bis 400 Milliarden im Jahr in Deutschland ungefähr, ja. Aber man weiß es nicht genau, weil so, wenn keine Steuer bezahlt wird darauf, dann gibt es eben auch keine Daten dazu.
Aber das Problem für die Wissenschaftler sozusagen würde
dann
gelöst.
Ja, das kann man, also klar, für die Wissenschaftler ist es ein Problem, weil
oder für die Gesellschaft, aber ja nicht.
Weil wir können irgendwie die Zahl, ne, oder es ist extrem komplex dann in der Methodik, das darzustellen, aber das Problem ist ja weitreichend im Sinne auch der Transparenz einfach, ja, also eine demokratische Gesellschaft, damit sie irgendwie entscheiden kann, wie sie sich gestalten, aufstellen möchte, muss sie natürlich diese Sachen wissen. Und auch dann kann sie irgendwie
muss wissen, wer wie viel, wo wie viel Besitz liegt sozusagen, ja, genau. Und ich meine, ein Punkt, der damit verbunden ist, den ihr euch auch kurz anguckt, eben in eurer Studie, ist natürlich, wie diese großen Betriebsvermögen auch gewonnen wurden in der Historie, ne? Also welche Rolle spielt da, sag ich mal, der NS? Weil es sind ja viele dieser sehr großen Unternehmen, existieren ja schon so lange, dass sie auch diese Zeit eben mitgemacht haben.
Ja, also das ist in Deutschland total spannend anzuschauen. De Jong hat dazu Tolles geschrieben.
Und David auch, De Jong, ne? Der,
genau. Ja. Mhm. Und Marx und Windolf, die haben auch das sich gut angeschaut. Also die beiden sprechen von einer bruchlosen Kontinuität der deutschen Unternehmensvermögen oder Unternehmerfamilien, Familienvermögen und Unternehmensform, weil letztlich genau viele dieser Unternehmen eben gegründet wurden in der Industrialisierung und dann Weimarer Republik, also ich meine das 20. Jahrhundert in Deutschland, da passiert ja wahnsinnig viel und die zeigen im Grunde, dass dass diese Unternehmensvermögen diese wahnsinnig irren Zeiten eigentlich überdauert haben. Und deshalb sprechen, also Tisch und Ischinski sprechen von verfestigten Vermögen. Also weil zum Beispiel sie vergleichen zwei Reichenlisten von 1913 und dann die aktuelle des Manager-Magazins und sehen, dass etwa ein Drittel der damals auftauchenden Familien immer noch erscheinen heute. Ja. Und diese Verfestigung und auch die Werte der Unternehmen heutzutage, die damals gegründet wurden, sind die höchsten verglichen mit anderen Unternehmenswerten. So. Und in der Zeit des Nationalsozialismus ist es dann so, es gab viele Unternehmen, die es irgendwie dann schon gab, ja. Es gab aber auch andere, die erst im Nationalsozialismus wirklich reich geworden sind, zum Beispiel Volkswagen. Also die da ihr Vermögen aufbauen konnten und maßgeblich eben durch drei Dinge, nämlich Arisierung, also die Enteignung jüdischer Betriebe oder billige Übernahme, so. Dann natürlich Zwangsarbeit und zuletzt die Umstellung auf kriegstüchtige Produktion, was ja dann bei Industrieunternehmen gut funktioniert. Und man kann sagen, das ist ein totalitäres Regime. Ja, alle machen da mit auf die ein oder andere Art. Und das Interessante ist halt, dass dann 45 die Unternehmen, also man kennt die Nürnberger Prozesse, man weiß, dass große Industrielle wie IG Farben oder so da waren. Aber es gab auch größere Prozesse, die nicht so groß waren und die dann an deutsche Spruchkammern übertragen worden sind. Und da letztlich, obwohl nachweislich Zwangsarbeit oder Ähnliches eingesetzt wurde, nachweislich Betriebe arisiert wurden, die freigesprochen wurden. Und dazu gehört Quandt, der Vorfahre von Susanne Klatten und ihrem Bruder.
Susanne Klatten ist wer?
Ja, die Haupteigentümerin von BMW und auch von vielen anderen Startups. Sie ist eine sehr rege Investorin. Genau, aber auch Flick, Stahlmagnat. Also es gibt Porsche, Pirch. Also es gibt einige, die da mitgemischt haben und am Ende relativ problemlos rausgekommen sind. Also die Vermögen wurden zeitweise vielleicht gefreezed und sind dann aber eigentlich, ja, im Grunde wie die ganze Entnazifizierung in Deutschland relativ, ich sag mal, wohlwollend. Und naja, dahinter steht wahrscheinlich, dass die USA auch einfach wieder einen wirtschaftlichen Partner haben wollte in Deutschland. Also ich glaube, de Jong sagt, man wollte nicht den Kapitalismus vor Gericht stellen. Ja. Und die Idee ist dann eben, wir wollen wieder so schnell wie möglich reinkommen. Und es ist schon bemerkenswert, finde ich, dass das dann einfach so funktioniert. Und vielleicht noch ein Satz auch zur Aufarbeitung, weil die gibt es, VW hat die sehr gut gemacht. Es gibt viele Unternehmen, die haben ForscherInnen, HistorikerInnen losgeschickt, um das zu prüfen, aber andere weniger. Und genau.
Ja, also das finde ich so interessant. Das gehört auf jeden Fall ja zu dieser Geschichte der großen Familien oder Unternehmen quasi dazu, ne, dass es diese Kontinuitäten gibt und dass dieser Reichtum ja auch einer ist, der eben über diese Zeiten hinweg angehäuft wurde, ne? Und also gerade da, wenn man heute jetzt wieder fragt, wie kann man das demokratisieren, du hast es ja genannt, durch eine Vermögenssteuer, wie kann man diesen Reichtum ein Stück weit auch der Gesellschaft wieder zuführen, finde ich, ist ja das, was man auch mal im Hinterkopf haben muss, der wurde teilweise eben durch, ja, extremes Unrecht gewonnen, ne? Also das ist, ja. Jetzt schaust du dir auch in deiner Dissertation an, wie sich Unternehmen, wie sich die Struktur der Unternehmen selber auf den Kapitalismus in Deutschland auswirkt, wie die aber auch andere Entscheidungen treffen, und im Vergleich ist da auch die USA, wo eine andere sozusagen Unternehmenskultur dominant ist, nämlich, das kennen vielleicht viele, die Shareholder-Value-Orientierung. Vielleicht fangen wir erstmal mit der an, was macht die eigentlich, und gucken uns danach mal an, was ist da der Unterschied zu den deutschen Unternehmen.
Gerne. Ja, in meiner Doktorarbeit habe ich mich mit den Veränderungen im deutschen Unternehmenssektor mit Blick auf Liberalisierung und Finanzialisierung beschäftigt. Und die theoretische Basis dafür ist der Varieties of Capitalism Ansatz, in dem man von koordinierten Marktwirtschaften und liberalen Marktwirtschaften spricht. Und der Archetypus ist für koordiniert Deutschland und für liberal UK oder eben die USA. Und ein relevanter Teil eben in der Corporate Governance ist diese Shareholder-Value-Orientierung. Das heißt, der oder die Aktionärin ist sozusagen im Grunde Primat im Unternehmen, ist das Wichtigste. Und wenn man es runterbricht, ist die Pflicht des Unternehmens, Geld zu verdienen, ja. Auszuschütten. Und
Dividenden auszuschütten.
Ja. Und auszuschütten, genau, über Dividenden oder über Aktienrückkäufe. Und das heißt auch, dass man sozusagen alle anderen Interessen hinten anstellt. Und das geht einher mit, innerhalb dieses liberalen Modells, mit einer kompetitiven Wirtschaft, in der disruptive Innovation passiert, also siehe Tech-Sektor, USA, Silicon Valley. Es geht auch damit einher, dass man sehr Markt, also sehr freie Arbeitsmärkte hat, also diese Hire-and-Fire-Kultur zum Beispiel. Und dass dann letztlich ja Manager eingesetzt werden in Unternehmen, die auch, wo es nicht unbedingt, also es gibt einen in den USA klassischerweise ein Einheitsboard. Mhm. Es gibt nicht wie in Deutschland Aufsichtsrat und Management, sondern das ist einheitlich und es gibt sozusagen diese Kontrollinstanz, die in Deutschland mitbestimmt ist, gibt es nicht unbedingt. So. Und wozu das geführt hat in den USA?
Also in Deutschland gibt es sozusagen auch eine Mitbestimmung durch die Gewerkschaften in großen Unternehmen, ne, die in den Aufsichtsräten eben präsent ist. Und das ist sozusagen, dort gibt es das natürlich nicht.
Gibt es einfach nicht, ja, genau. Also im Grunde nicht, genau. Und was mit diesem Shareholder-Value-Modell einhergeht, also das ist wiederum, finden das manche Leute total toll, ja, und sagen, das ist ein super Prinzip, ein Unternehmen zu führen. Andere sagen, ja, das ist nicht so toll, weil William Lazonik hat dazu tolle Forschung gemacht. Der sagt, das ist verkommen zu einem Downsize and Distribute. Ja, also es geht darum, die Unternehmen möglichst schlank aufzustellen, dafür zu sorgen, dass nicht profitable Teile abgestoßen werden und dann auszuschütten. Und zwar, ja, die Gewinne auszuschütten an AktionärInnen. Ja. Und dass das einfach verhindert, dass gut investiert wird, dass nachhaltig gedacht wird, dass ArbeitnehmerInnen wirklich eine Rolle spielen, dass man irgendwie über ein gemeinschaftliches Wirtschaften spricht und die Unternehmen langfristig und nachhaltig aufstellt. Ja. Und das liegt vor allem eben an dieser, ja doch, Marktlogik, aber auch daran, dass eben der Finanzmarkt sehr viel Einfluss dann einfach hat, ja, auf die Realwirtschaft. Und tatsächlich Finanzmotive bestimmen, wie die Realwirtschaft wirtschaftet. So. Und wenn wir von
finanziellen. Das ist ja auch eine unglaublich starke Profitorientierung dann, die einfach dazu, also die einfach noch mehr diesen, was wir ja eh kennen aus dem Kapitalismus, also das Konkurrenzverhalten, das ja einfach nochmal verstärkt in den Unternehmen, so stelle ich mir das zumindest vor, ein Stück weit.
Ja, sicherlich, weil dann sehr viel und ich liebe Zahlen, aber dort wird dann alles an Zahlen gemessen. Ja, also du hast dann KPIs, Key Performance Indicators für jeden Teilbereich und so weiter. Und das führt einfach dazu, dass dann die Profitlogik einfach das übergeordnete Motiv ist. Und dahingegen steht, also auch in diesem archetypischen Modell, das stakeholder-orientierte Modell, wo man sagt, naja, ein Unternehmen ist jetzt nicht nur eine Profitmaschine, ein Unternehmen ist ein soziales Konstrukt. Und da hängen die Unternehmer dran, die eine tolle Idee haben und irgendwie ins Risiko gehen, aber dafür brauchen sie richtig viele fitte, gute Mitarbeiterinnen, auf die sie sorgsam Acht geben. Sie sind auch enger verbunden mit dem Staat über Besteuerung, über Subventionen, könnte aber auch ein Umweltverband sein, ja. Und letztlich auch ist es auch das Verhältnis zu anderen Unternehmen, also ist das relationaler, ist es mehr organisiert in Clustern als total kompetitiv. Und das ist sozusagen das ursprüngliche Modell in Deutschland, was sich dann aber verändert und verschiebt, und es verschiebt sich auch in den USA interessanterweise in den 2000er Jahren.
Und jetzt hast du in deiner Doktorarbeit diesen Begriff der dualen Hybridisierung geprägt, oder das ist sozusagen einer deiner wichtigsten Erkenntnisse. Das ist ja erstmal für Nicht-Ökonomin oder Nicht-Wissenschaftlerin ganz, also ein sehr sperriges Wort. Vielleicht kannst du das mal aufdröseln, was da eigentlich deine wichtige Erkenntnis ist.
Genau, dafür sage ich noch mal kurz, was meine Frage ist. Meine Frage ist nämlich, wie sehen wir denn, wie sich die zunehmende Wichtigkeit der Finanzmärkte, die Liberalisierung der Kapitalmärkte auswirkt auf die Unternehmen. Wie können wir das feststellen und was gibt's da für Indikatoren? Das habe ich mir angeschaut. Und im Ergebnis ist es so, dass ein hybrides Modell entsteht. Ja, die Prognosen waren dahingehend eher Richtung, der koordinierte Kapitalismus, der verschwindet vielleicht, ja. Also wir haben da nur noch den sogenannten Raubtierkapitalismus überall. Und wenn man aber da genauer hinschaut, sieht man, dass die Änderungen partiell sind, ja, also es gibt Einfluss, es gibt Finanzialisierung, zum Beispiel Vermögensverwalter spielen zunehmend eine Rolle, aber sie haben nicht so einen krassen Einfluss auf die Ausschüttungspolitik zum Beispiel, was etwa im institutionellen Gefüge liegt.
Also Vermögensverwalter sind sowas wie BlackRock ist vielleicht der bekannteste,
genau,
ne?
Genau, BlackRock, ja. Vanguard, State Street, das sind so die größten. Also es sind Investoren, die Geld einsammeln und das dann platzieren. auf eine gewisse, in einer gewissen Logik, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber um nochmal zu der Hybridisierung zu kommen, also die Hybridisierung selbst, das Wort ist nicht von mir, das kommt von Jackson, der hat das schon beschrieben für Anfang der 2000er in Deutschland, ja, weil eben durch diese Liberalisierungstendenzen äußerlich, ja, regulatorisch und Finanzialisierung, aber auch der Motive, das geht ja dann damit einher, ja, die Unternehmen orientieren sich dann mehr dahin, es eben so eine Vermengung gibt, also einerseits gibt es Mitbestimmung, aber sie ist geschwächt. Ja. Es gibt mehr Ausschüttung, aber längst nicht so viel wie in den USA. Und es gibt, das sehe ich dann bei mir, es gibt zum Beispiel Managervergütung, die sich stärker am Finanzmarkt orientiert, aber sie steigt nicht in der gesamten Höhe. Und ich sage, dass diese Familienunternehmen eine große Rolle spielen, dabei sozusagen zu verhindern, dass Investoren von außen einen so großen Einfluss genießen auf die Unternehmensführung, als dass sie eben die Ausschüttung maßgeblich mitbestimmen könnten, wie sie das könnten in Unternehmen, wo es nicht nur einen Hauptanteilseigner gibt. Aber das ist wegen der dualen Hybridisierung, das ist die Hybridisierung der, sagen wir, der verschiedenen Unternehmenslogiken. Und in dem Fall so als gesamtstehender Begriff. Und bei mir, das, was ich als duale Hybridisierung beschreibe, ist einerseits, dass wir bei den börsennotierten Unternehmen sehen, ja, die sind natürlich kapitalmarktorientiert, die sind kurzfristiger etc. Aber durch die Familienunternehmen und durch gewerkschaftliche Mitbestimmung im Aufsichtsrat werden nicht alle Forderungen des liberalen Kapitalismus erfüllt. Ja, das ist das eine. Es gibt eine Verschränkung. Und dann, und das ist der zweite Teil der Hybridisierung, gibt es sozusagen ein Gefälle zwischen diesen großen kapitalmarktorientierten Unternehmen und den kleinen und mittleren Unternehmen, die eben ziemlich klar im koordinierten Modell bleiben, ja, die sich eigentlich verwehren auch gegen diese kapitalmarktorientierten Praktiken. Das habe ich mir angeschaut in der Doktorarbeit mit Blick auf Transaktionen, ja, also da habe ich mir angeschaut, wie werden eigentlich Unternehmen gekauft, verkauft, warum überhaupt und so weiter. Und da lässt sich feststellen, es gibt eine totale Abwehrhaltung auch gegenüber dem Verkauf des eigenen Unternehmens, wo ich sag mal, ein amerikanisches Unternehmen sagt, super, du gibst mir so viel dafür, verkaufe ich dir, gründe ich halt was Neues, ist sozusagen in dieser KMU-Welt in Deutschland, das so, dass das wurde hart erarbeitet. Das hat vielleicht der Großvater oder der Urgroßvater oder wer auch immer hergebracht. Da hängt ein emotionaler Wert dran und das führt dann auch zu einer Überpreisung de facto vielleicht am Markt, sodass die nicht so häufig transferiert werden, diese Unternehmen.
Und sozusagen, was würdest du sagen? Also wir haben dieses Stichwort jetzt genannt, Raubtierkapitalismus sozusagen, das auf der einen Seite und wir haben diese andere, irgendwie koordiniertere, aber wie wir auch gerade gehört haben, komplexe Form sozusagen mit verschiedenen Einflüssen sozusagen. Und was heißt das aber so, um es mal ganz platt zu sagen, jetzt für die Gesellschaft oder für die Ökonomie, für die Politik selber? Also wo liegt da der Unterschied? Ist das jetzt schlechter oder besser, mal ganz naiv gefragt?
Das ist gar keine naive Frage. Ich glaube, das ist klar, man kann das jetzt irgendwie bewerten, aber mal ganz grundsätzlich sind es zwei Systemlogiken, die auch miteinander im jeweiligen System im Verbund stehen. Ja, also wenn ich einen sehr liquiden Arbeitsmarkt habe wie in den USA und ich habe auch eine kurzfristige Finanzierung, das passt irgendwie zusammen. Und die Frage ist dann, was passiert, wenn es diese Verschränkungen gibt. Und das kann man nicht so pauschal beantworten. Das ist sicherlich je nach Fall ein bisschen unterschiedlich. Was halt in Deutschland interessant ist, dass man sieht, einerseits die Liberalisierung ist nicht eine fremde Kraft, ja, die dann wirkt, sondern es gibt total viele Resilienzfaktoren. Ja. Und sicherlich Gewerkschaften und Familienunternehmen sind eine davon. Und was das heißt, ist halt, dass sozusagen das, was die Familienunternehmen, wir haben ja jetzt sehr kritisch gesprochen, wir wissen aber auch, dass sie natürlich auch dazu beitragen, dass es beispielsweise langfristige Beschäftigung gibt. Ja? Also das ist zum Beispiel, dazu gibt es auch Studien, wo einfach klar ist, okay, da gibt es eine langfristige Verantwortung auch für die Gesellschaft, für das gemeinsame Wirtschaften, für Investieren so, dass es eben lange erhalten bleibt. Ja, also dieser, ich sag mal, Strukturkonservatismus ist an der Stelle gut für eine langsame, fortschreitend sich entwickelnde, wachsende Wirtschaft. Genau, und das ist sozusagen diese Tradition, die sorgt auch für Kontinuitäten. Mhm. Und das hat auch Vorteile, weil Langfristigkeit, gerade in, also das ist eigentlich was Gutes, kann man sagen, ja. Und dann umgekehrt. Bringt
eine Stabilität rein sozusagen.
Genau. Und dann umgekehrt haben wir eben diese Seite der Vermögensungleichheit. Das ist die gleiche, das ist die Kehrseite der Medaille. Ja. Das ist ein Problem.
Die man ja aber auch eben, und das ist ja nichts anderes jetzt in der Shareholder Value oder in dieser Welt sozusagen, in den USA, ist ja genauso eine extreme Ungleichheit letztendlich, oder? Also.
Ja, sie ist ein bisschen anders strukturiert, da geht es vor allem auch über Einkommen, ja, weil die Managervergütung beispielsweise so viel höher ist.
Ja, interessant.
Und das sehen wir eben jetzt in Deutschland nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass was interessant ist, und das möchte ich mir eigentlich noch genauer anschauen, ist tatsächlich auch die Überlegung, also die Krisen, die uns jetzt bevorstehen, ja, und der Anpassungsdruck, den es eigentlich gibt, da sehe ich noch relativ wenig Aktionismus von Seiten der Familienunternehmen und der Unternehmen generell. Es ist im Grunde so, dass wenn Krisen passieren, dass dann die Unternehmen doch recht schnell dabei sind zu sagen, wir brauchen irgendwie Geld, wir brauchen Unterstützung, und sie bekommen sie dann im Regelfall auch. Ja? Und ich denke halt, die Frage gerade bei dieser Intergenerationalität ist doch das, sind jetzt eigentlich die Erben die besseren Unternehmer? Ja. Würde ich mein großes Fragezeichen dran machen. Ja. Insofern, das hat mehrere Aspekte, ja, dass dann zum Beispiel ein gewisser Innovationsdruck gar nicht irgendwie aufkommt, der aber aufkommen müsste, wenn man sich anschaut, was wir alles zu tun haben. Klimaschädliche, von der Streichung klimaschädlicher Subventionen, was jetzt bei der Politik natürlich liegt, hin zu den Bedarfen für den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Ja. Immense Summen und 3/4 davon müssen aus dem Privatsektor kommen.
Ja. Und du hast also einen total interessanten Vorschlag gemacht, jetzt nicht bei Jacobin, sondern bei Surplus, nämlich eine private Investitionsquote. Und das zielt ja eigentlich genau auch darauf ab. Vielleicht kannst du das mal erläutern. Das war.
Ja, gerne. Also ich habe ja, wenn man jetzt überlegt, was kann man jetzt da eigentlich alles tun, ja, dann gibt es natürlich, Thema Besteuerung ist total wichtig. Erbschaft, Vermögen, vor allem auch Rückkehr, also die Betriebsvermögen nicht mehr derart auszunehmen bei der Erbschaftssteuer. Das ist wichtig, allgemein Arbeit fairer zu besteuern gegenüber Kapital ist wichtig, Corporate Governance-Themen sind wichtig. Aber was ich auch glaube, ist tatsächlich, dass die Unternehmen sich ein bisschen gemütlich gemacht haben an manchen Stellen. Das, was ich in meiner Forschung sehe, was wir in dem Papier gesehen haben mit Vincent Victor, ist, dass die Ersparnis der Unternehmen so wahnsinnig hoch ist und eben auch die steigenden einbehaltenen Gewinne. Und zunehmend werden diese einbehaltenen Gewinne liquide gehalten oder in Finanztiteln gehalten. Auch wieder ein Zeichen der Finanzialisierung. Und das ist nicht produktiv. Ja, das ist nicht gut für eine Wirtschaft, wenn die Investitionsströme zunehmend dahin fließen. Und daher war mein Vorschlag, dass man einfach über eine private Investitionspflicht nachdenken könnte. Also wir reden ja viel über öffentliche Investitionen, aber im Grunde zu sagen, es gibt eine Verpflichtung, die man nachweisen kann zum Beispiel, eine Verpflichtung darüber, einen gewissen prozentualen Anteil, und der kann auch variieren, je nach Branche etc., dass der eben in produktive, nachhaltige, zukunftsorientierte Projekte gesteckt werden muss. Die müsste man eng definieren. Dann muss man schauen, wie kann man das umsetzen? Kann das Teil einer Nachhaltigkeitsberichterstattung werden zum Beispiel? Aber ich denke, das ist eigentlich, das ist eine spannende Idee, Unternehmen eigentlich dahin zu bewegen, wo sie vielleicht viel mehr sein müssten. Weil zu wenig passiert. Mit Blick darauf, was für Herausforderungen wir einfach haben.
Ja. Carmen, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch. Und ja, wenn ihr das hier, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Lasst ein Abo da, liked, kommentiert, teilt den Podcast mit euren Freunden, Familie und abonniert natürlich das Jacobin-Magazin unter jacobin.de/talks. Dafür sorgt ihr dafür, dass es diesen Podcast weitergeben kann.